Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
Nachhaltigkeit ist ja in jedem Bereich ein Thema, ne? Auch beim Fußball. Wie viel CO2 wird eigentlich verballert in der Bundesliga, wenn Spieler oder Fans anreisen?
Das ist wirklich so, wenn man sich die Fußabdrücke anguckt, dann ist es so, die Fanmobilität, also die An- und Abreise zu den Stadien, das ist eben das, was am meisten CO2 verursacht.
Was dabei rauskommt, wenn man den Nachhaltigkeitscheck macht bei den Clubs der ersten und zweiten Liga, Ergebnisse von Maximilian Rieger, heute bei uns im Podcast vom Update am 18. August. Weiteres Thema, Eis, also das richtige Speiseeis, ne? Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Beim Eisdealer oder der Eisdealerin eures Vertrauens, die Kugel kostet gerne mal so um die 2 Euro oder eben auch mehr. Warum ist das Eis denn bitteschön schon wieder teurer geworden? Nova-Reporterin Chrissy Mockenhaupt.
Tja, ganz einfach gesagt, weil alles teurer geworden ist. Die Rohstoffe, die Mieten, die Personalkosten und auch der Strompreis.
Ausführlicher sprechen wir gleich drüber. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich können wir uns hier in Deutschland ja nicht beschweren, ne? Sind fast alle Menschen krankenversichert. Und wenn wir krank sind, dann können wir eben zur Ärztin, zum Arzt und werden behandelt und die Kosten werden übernommen. Aber auch in Deutschland ist das System nicht perfekt. Wir haben mehr oder weniger eine Zweiklassenversorgung mit Privatversicherten und Kassenpatienten. Und alles wird irgendwie querfinanziert, damit es am Ende für alle reicht. Das geht so nicht weiter, das sagen Ärztinnen und Ärzte. Heute gab es dazu ein großes Treffen. Die Ärztinnen und Ärzte selbst sprechen von einem Krisentreffen. Ann-Kathrin Horn aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum genau gab es dieses Treffen heute denn?
Ja, sozusagen als Warnschuss für die Politik. Also ungefähr 800 Ärztinnen und Ärzte und PsychotherapeutInnen sind heute zu einem Treffen nach Berlin gekommen. Im Vorfeld wurden mehrere Forderungen formuliert. Die wurden jetzt offiziell verabschiedet bei dem Treffen. Und diese Forderungen gehen jetzt an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Was für Forderungen sind das denn?
Wichtigster Punkt ist das Geld. Die Ärztinnen und Ärzte sagen, alles ist teurer geworden, Personal, Geräte, alles, aber die Praxen bekommen von den Krankenkassen nicht mehr Geld. Und ein großer Punkt ist auch, wie Behandlungen bezahlt werden. Also angenommen, du bist Ärztin, dann darfst du pro Jahr nicht so viele Leute behandeln, wie du willst und dafür abrechnen, so viel, wie du brauchst, sondern das ist gedeckelt. Du bekommst für Kassenpatienten und Patientinnen nur so und so viel Geld für Behandlung maximal. Und das heißt dann auch, wenn jemand krank zu dir kommt, aber du bist schon über dem Limit, dann musst du den auf eigene Kosten behandeln. Also das heißt, ne, du bekommst dann für diese Behandlung kein Geld von der Kasse, sondern du bleibst wirklich selbst drauf sitzen.
Passiert das denn so oft? Also ich hätte jetzt gedacht, Ärztinnen, Ärzte, die können doch von ihrem Job ganz gut leben.
Es kommt ein bisschen auf die Fachrichtung an. Bei manchen ist es ein größeres Problem als bei anderen. Aber generell ist dieses Problem schon größer geworden. Also viele schieben jetzt immer irgendwas hin und her und sagen so, zum Beispiel eine Zahnärztin, dieses Quartal gibt es nur eine Füllung, die zweite gibt es dann erst im nächsten Quartal, wenn ich dafür wieder Budget habe, weil es nicht anders geht. Aber das ist ja keine Lösung, sondern dann werden halt Behandlungen einfach immer weiter nach hinten verschoben. Und der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagt, so geht es nicht weiter.
Und das ist nicht das Jammern einer Gruppe von Spitzenverdienern, sondern es geht darum, dass unsere Patientenversorgung im Land akut bedroht ist. Die Sicherstellung ist jetzt schon in vielen Regionen hochgradig gefährdet und das betrifft nicht nur die Uckermark, die Eifel oder den Nordosten von Berlin.
Ja, und die Ärztinnen und Ärzte sagen und die Therapeutinnen, dass es schon so weit ist, dass sie ihre Praxen zumachen müssen, wenn nichts passiert, weil sich die Arbeit irgendwann nicht mehr lohnt.
Eigentlich wollte doch die Bundesregierung, als sie neu gewählt worden ist, das Gesundheitssystem besser machen. Das war doch ein wichtiger Punkt. Ist da denn dann gar nichts passiert?
Also es wurde schon ein bisschen was verändert. Zum Beispiel wurde beschlossen, dass diese strengen Budgetvorgaben bei Hausärzten und Hausärztinnen wegfallen sollen. Bei Zahnärzten wiederum wurde gekürzt. So, die haben jetzt weniger Budget, egal was ihre Patientinnen brauchen. Was die Lage auch insgesamt angespannt hat, ist die Digitalisierung. Stichwort elektronische Patientenakte und E-Rezept. Da ist die Bedienung komplizierter als geplant. Und sorg mal als Praxis dafür, dass die Daten alle gut genug geschützt sind vor Hackern. Da musste eigentlich IT-Fachleute für einstellen. Und die Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeuten sagen, das sind Riesenprobleme. Und wenn sich nichts verbessert, dann würden sie auch streiken.
Heute haben sich hunderte Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Therapeuten getroffen. Sie wollen, dass sich die Finanzierung im Gesundheitssystem ändert. Die Infos dazu hatte Ann-Kathrin Horn für euch aus unseren Nova-Nachrichten. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, seid ihr schon kurz vorm Stadion? Ja, diese SV Werder Bremen-Fans, würde ich mal sagen, sind fast da. Gleich beginnt sie wieder, die Fußball-Bundesliga der Herren, Bremen gegen Bayern. Die Münchner sind mit dem Flieger angereist und klar, es wird natürlich auch Fans geben, die eben nicht die Bahn genommen haben, sondern mit dem Auto gekommen sind. Nachhaltig ist das alles nicht, das weiß die Bundesliga selbst und hat sich deshalb freiwillig verpflichtet, mehr zu tun für den Klimaschutz. Passiert da auch was? Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, der hat den Nachhaltigkeitscheck gemacht, schon zum zweiten Mal für die 36 Clubs der ersten und zweiten Liga. Und wir haben drüber gesprochen. Maxi, was sind denn die drei Punkte in der Bundesliga, die den größten CO2-Fußabdruck verursachen?
Fans, Fans, Fans. Das ist eigentlich das...
Das Kerngeschäft des Fußballs?
Das Kerngeschäft des Fußballs. Ja. Also es ist wirklich so, wenn man sich die Fußabdrücke anguckt, dann ist es so... Die Fanmobilität, also die An- und Abreise zu den Stadien, das ist eben das, was am meisten CO2 verursacht. Denn das Hauptvehikel, um zum Stadion zu kommen, ist immer noch das Auto. Das variiert von Stadion zu Stadion. In Hoffenheim haben mir die Zahlen geschickt von ihrer Mobilitätsanalyse. Also die haben abgefragt, wie kommt ihr denn eigentlich zu uns? 80% mit dem Auto, weil Sinsheim, das Heimstadion, eben jetzt nicht in einer großen Metropole mit gutem ÖPNV liegt. Anders in Bochum, anders in St. Pauli, da sind die Stadien in der Stadt, da gehen auch mehr Leute zu Fuß mehr hin, da fahren die Leute eher mit dem Rad. Das heißt, da können die Vereine dann im Zweifel auch gar nicht so viel dazu tun.
Das heißt also Fans, 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 habe ich mir gemerkt. Die Anreise ist also wirklich so mit der größte Punkt. Aber diese Mobilitätsstudie, die du ja gerade schon genannt hast, Hoffenheim, machen das die anderen Vereine dann auch? Also gucken die auch genauer hin? Wie kommen denn unsere Fans eigentlich zu uns?
Das ist eine Sache, die die Vereine jetzt zum ersten Mal für diese Saison machen mussten, weil es gibt Nachhaltigkeitskriterien. Die DFL hat sich die vor einem Jahr gegeben und dazu gehört auch, liebe Vereine, ihr müsst eine Mobilitätsanalyse machen und fragen, wie denn eure Fans zum Stadion kommen. 25 haben das gemacht, vielleicht auch ein paar mehr, vielleicht haben einige nicht geantwortet auf meine Anfrage. Normalerweise, wenn man sowas macht, dann sagt man auch, ja, habe ich gemacht. Also 25 haben es gemacht, das ist relativ gut, aber es haben offenbar noch nicht alle hundertprozentig gemacht.
Und gibt es denn da Lösungsvorschläge? Also es müsste ja dann eben auch im Interesse, im großen Interesse der Vereine sein, dass die eben gucken, wie die Fans hinkommen und dass das eben nachhaltiger ist.
Ja, sie haben natürlich ein Problem, dass sie nicht die deutsche Verkehrspolitik beheben können. Das ist natürlich ein Faktor, mit dem sie umgehen können und sie können auch nicht unbedingt daran ändern, wo ihr Stadion steht. Aber sie können natürlich Anreize schaffen. Das heißt, und das haben alle Vereine inzwischen auch, dass die Tickets für das Stadion auch im Nahverkehr gelten. Dann natürlich Stadioninfrastruktur. Wenn man mit dem Rad kommen möchte, möchte man, dass das irgendwo steht, dass das auch sicher steht, dass es nicht irgendwie geklaut oder kaputt gemacht wird von irgendwelchen randalierenden Auswärtsfans. Keine Ahnung, soll vorkommen.
Soll vorkommen, habe ich auch gerade gedacht.
Da müssen die Vereine oder da könnten die Vereine auch mehr machen.
Ich habe gerade noch an die Stadionwurst gedacht. Würde ja traditionell eigentlich dazu gehören, ne, wenn man Fußball gucken geht. Was ist denn mit dieser Versorgung, mit Lebensmitteln? Ist ja auch ein Nachhaltigkeitsaspekt drin. Was machen die Vereine da?
Man muss immer sagen, man kann es nicht über die 36 Vereine über einen Kamm scheren, weil jeder Verein ist da anders. Bei den veganen Angeboten gibt es Vereine, die sehr gut sind. Peter, die Tierschutzorganisation, hat sich das angeguckt. Schalke, Dortmund, Mainz, wirklich mit vielen, auch tatsächlich relativ lecker klingenden Angeboten. Also auf Schalke gibt es vegane Filetstreifen mit Curry-Kokossoße und Nudeln.
Guck mal.
Dortmund, Chili sind Karne. In Mainz gibt es Couscous-Salat und Falafel. Also das ist tatsächlich ein relativ breites Angebot, gibt es aber eben auch nicht bei allen Vereinen. Und es ist natürlich auch immer noch so, dass es womöglich mehr Geld kostet. In Leipzig haben sie aber gesagt, unsere vegane Bratwurst soll genauso viel kosten wie das Original. Und den Unterschied trägt dann halt der Verein. Das ist dann eben auch etwas, wo die Vereine aktiv werden können.
Ich habe nochmal reingeguckt in deine Abfrage. Da gab es auch den Punkt, wie viele Vereine wollen weniger CO2 ausstoßen. Aber da habe ich jetzt nicht so viele mit einem Ja gesehen oder die das eindeutig mit einem Ja beantwortet haben, stimmt das?
Das stimmt. Das ist aber auch ein relativ hartes Kriterium, weil es, ich habe wirklich gefragt, messbar und spezifisch bis zu einer Jahreszahl. Und das können tatsächlich erst 6 Vereine. Da gibt es 4 Vereine, die das im vergangenen Jahr schon konnten. Hoffenheim, Bremen, Wolfsburg und St. Pauli. Und neu dazugekommen sind Fürth und München-Gladbach. Die sind nicht ganz so ambitioniert. Aber die 6 Vereine haben wirklich klares Ziel. Bis 2030 wollen wir so und so viele Emissionen prozentanteilig kappen. Und viele andere Vereine sagen, wir wollen kontinuierlich weniger werden, wir wollen möglichst viel. Aber ich habe mich an dem Wording der DFL-Kriterien orientiert und die sagen tatsächlich, es muss halt spezifisch und messbar sein und nicht so ein bisschen wischiwaschi.
Was würdest du denn sagen, Maxi, jetzt nach dieser erneuten Abfrage von dir? Also hat sich generell schon was bewegt? Hat sich generell was getan, wo man eben sagen kann, nee, das muss man auch anerkennen? Oder ist da auch noch diese berühmte Luft nach oben sehr viel vorhanden?
Es ist wahrscheinlich wie so häufig, wenn wir über Klimaschutz reden, wir gehen in die richtige Richtung, aber nicht schnell genug. Das wäre jetzt mein kurzes Fazit. Ich habe schon gemerkt im Vergleich zum vorherigen Jahr, dass die Antworten länger werden, dass die Vereine tatsächlich offener werden, auch über das Thema zu sprechen. Was auch daran liegt, dass es jetzt in allen Vereinen Leute gibt, die dafür verantwortlich sind. Das gab es vor einem Jahr auch nicht. Und entsprechend gibt es da tatsächlich von meiner Wahrnehmung her Schritte in die richtige Richtung. Aber eben angesichts der Problemlage, die wir haben, rein gesamtgesellschaftlich befindet sich der Fußball da genau im gleichen Level, eigentlich nicht schnell genug.
Wie nachhaltig ist die Bundesliga? Maximilian Rieger hat nachgefragt bei den Clubs und bei uns über die Ergebnisse gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Chrissy, wie viel hast du bezahlt fürs teuerste Eis in diesem Jahr?
Also bestimmt so 2,40, 2,50.
Dann pro Kugel eigentlich?
Ja, ja, natürlich.
Oh Gott, ja, für eine Kugel. Ist schon eine Hausnummer, ne? Aber eben auch nicht mehr ungewöhnlich. Eis ist mal wieder teurer geworden. Preise über 2 Euro sind oft normal und viele sagen eben, Leute, das ist Wucher, das ist überhaupt nicht angemessen. Unit Eis, das ist die Union der italienischen Speiseeishersteller, wehrt sich aber gegen diese Kritik und das gucken wir uns jetzt genauer an. Chrissy Mockenhaupt, unsere Nova-Reporterin. Was sagen die denn, also Unit Eis? Warum ist das Eis so teuer in diesem Jahr?
Tja, ganz einfach gesagt, weil alles teurer geworden ist. Die Rohstoffe, die Mieten, die Personalkosten und auch der Strompreis. Also Milch und Obst sind zum Beispiel um 20-30% teurer als letztes Jahr. Zucker sogar fast doppelt so teuer. Der Mindestlohn ist nochmal angestiegen. Und ja, bei den Strompreisen wissen wir selbst, wie die durch die Decke gegangen sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Und in so einer Eisdiele, da wird eben sehr viel Strom verbraucht für Kühltruhen, Lagerräume und so weiter.
Und das macht dann einfach insgesamt wie viel aus an Mehrkosten für die Eisdielen?
Laut dem Statistischen Bundesamt zahlen Eisdielen im Vergleich zu 2022 etwa ein Drittel mehr, als vor Beginn des Kriegs, um das Eis zu produzieren. Wer diese Kosten jetzt nicht an die Kundschaft weitergibt, der kann seine Eisdiele bald dicht machen, sagt Unit Eis.
Aber ist das denn so oder stecken sich die Eisdielenbesitzer in vielleicht auch viel von dem höheren Preis in die eigene Tasche?
Also laut diesem Verband liegt der Gewinn pro verkaufter Kugel bei gerade mal 10%, bevor die Steuern abgezogen werden. Also da würde ich mal behaupten, die meisten werden durch eine eigene Eisdiele jetzt nicht unbedingt reich.
Die Preise sind aber trotzdem sehr unterschiedlich, ne? Also in der einen Eisdiele zahlt man noch 1,50 für eine Kugel, das ist dann schon verhältnismäßig günstig. Mhm. Und woanders dann eben direkt weit über 2 Euro, 2,50.
Ja, es hängt unter anderem mit der Qualität des Eises zusammen. Zum Beispiel in den modernen deutschen Eisdielen, ich sage immer mal so flapsig, so Hipster-Eisdielen, da gibt es in der Regel wieder sehr hohe Qualität, weil die sich ja quasi zurückbesinnen auf traditionelle italienische Eisdielen. Das heißt, die haben meistens frische Zutaten, die eine hohe Qualität haben. Da wird also dann nicht so viel mit Farbstoffen und Aromen gearbeitet. Ja, und wenn es dann auch noch Bio sein soll, dann ist ja klar, dass das teurer ist, als wenn jemand nur irgendwie ein Pulver ins Wasser oder in die Milch reinrührt. Und dann ist natürlich der Standort entscheidend. In der belebten zentralen Fußgängerzone einer Großstadt ist die Miete sicherlich deutlich teurer als bei einer kleinen Eisdiele auf dem Dorf. Und das spiegelt sich dann natürlich auch im Preis.
Dieser Verband findet ja auch, dass wir alle viel zu viel meckern über diese Eispreise. Ist ja jedes Jahr auch irgendwie ein Hot Topic. Ich glaube, wir sprechen auch jedes Jahr drüber im Deutschlandfunk Nova. Im Ausland sei das Eis viel teurer, heißt es dann. Stimmt das?
Ganz klares Ja. Also wir kennen das ja eigentlich auch, wenn wir in den Urlaub fahren, irgendwo ins Mittelmeer. Da kostet so ein Eis deutlich mehr. Ich glaube, wir meisten finden dann das nicht so schlimm. Vielleicht auch, weil wir im Urlaub ja so ein bisschen freigebiger sind mit unserer Kohle. Verschiedene Vergleiche, zum Beispiel von Reiseportalen und auch der Europäischen Statistikbehörde Eurostat zeigen, aber woanders ist es wirklich deutlich teurer als bei uns. Deutschland produziert EU-weit am günstigsten und mit durchschnittlich 1,60 pro Kugel kostet das Eis hier am wenigsten. In Italien und Frankreich im Schnitt 2 Euro, Portugal und Griechenland 2,50. In Spanien sind es auch gut und gerne mal 3 Euro im Schnitt. Ne? Das heißt also, am beliebten Badestrand kann es zur Hauptsaison auch noch mal mehr sein. Und ich finde, das muss man dann auch noch dazu sagen, in vielen dieser Länder verdienen die Menschen im Schnitt weniger als wir in Deutschland und das teilweise sehr deutlich.
Okay, heißt also, im Vergleich zum Einkommen sind die Eispreise für die noch viel höher.
Ja. Genau, und auch wenn wir nur den Vergleich mit Deutschland selbst machen, also mit früher, dann ist das Eis zwar tatsächlich teurer, aber nicht so sehr, wie viele meinen. 1985 zum Beispiel hat eine Kugel Eis im Schnitt noch 30 Pfennig gekostet. So wie sich der Wert unseres Geldes entwickelt hat, wären das heute 30 Cent.
Also das wäre dann ein Fünftel von dem, was eine Kugel heute im Schnitt kostet, ne?
Ja, allerdings waren die Kugeln zum einen früher deutlich kleiner als heute. Plus die Löhne sind seitdem ja auch gestiegen, im Schnitt um 60%. Dazu kommt dann noch, dass viele Eisdielen früher im Gegensatz zu heute noch Familienbetriebe waren. Da haben sich die Personalkosten also in Grenzen gehalten. Und der Deutsche Konditorenbund, der ist auch für selbstgemachtes Eis zuständig, der sagt, früher wurde das Eis tendenziell doch zu billig produziert bzw. verkauft. Gut über die Runden gekommen seien die meisten EisdielenbesitzerInnen vermutlich nicht.
Also es ist fast ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, halten wir jetzt mal fest, einfach so. Aber Eis ist ja für manche Deutsche im Sommer auch eine Art Grundnahrungsmittel. Und dann merkt man das natürlich schon, wenn die Eispreise steigen, auch wenn sie woanders noch viel höher sind. Über die Gründe der höheren Eispreise habt ihr mehr erfahren von Chrissy Mockenhaupt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es könnte richtig teuer werden, im äußersten Fall bis zu 50.000 Euro. In Nordrhein-Westfalen ist die Gebührenordnung geändert worden. Wenn die Polizei unmittelbaren Zwang anwenden muss, um zum Beispiel Klimaaktivisten von der Straße zu bekommen oder Flashmobs aufzulösen, damit die öffentliche Sicherheit gewährleistet ist, dann kann es sein, dass die Protestierenden die Kosten für den Polizeieinsatz bezahlen müssen. Das kennen wir im Prinzip schon aus anderen Bundesländern, Bayern oder Baden-Württemberg zum Beispiel. Auch da sind schon Geldstrafen verhängt worden. Die Sache ist allerdings auch im Landtag in Düsseldorf nicht unumstritten. Gestern gab es im Innenausschuss eine Anhörung zum Thema und da sind eben Zweifel laut geworden, ob diese Regelung über die Gebühren überhaupt juristisch in Ordnung ist. Wir haben in dieser Woche darüber gesprochen mit Wilhelm Achelpöhler, der ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Mitglied bei den Grünen. Herr Achelpöhler, NRW hat die Gebührenordnung geändert. Das klingt ja erstmal, ich sag mal, unspektakulär. Was ist das für ein Vorgang?
Ja, da hat man in Nordrhein-Westfalen quasi durch die Hintertür Kostenerhebung von Polizeieinsätzen geregelt. In anderen Bundesländern gibt es auch eine Erhebung von Kosten für Polizeieinsätze. Wenn da Demonstranten weggeräumt werden, dann muss man in Baden-Württemberg oder in Hamburg muss man auch Geld bezahlen. Aber alle diese Bundesländer haben dafür ihr Polizeigesetz geändert und haben im Rahmen eines Gesetzes, also auch nach einer parlamentarischen Debatte, dann gesagt, mehrheitlich politisch entschieden, wir wollen für solche Polizeieinsätze die Kosten, die da dem Staat entstehen, von den Personen, gegen die die Polizei dann vorgeht, erheben. In Nordrhein-Westfalen hat man gesagt, das machen wir alles nicht. Wir stützen uns auf das Gebührengesetz und es ist allein der Innenminister, der dann durch eine Änderung der Gebührenverordnung bestimmt, dass für diese Einsätze künftig gezahlt werden muss.
Okay, das
also
heißt,
das ist eine Gebührenpflicht durch die Hintertür.
Ja, wenn ich Sie richtig verstehe, nur um das nochmal zusammenzufassen, in Nordrhein-Westfalen ist das Ganze also ohne die Abstimmung im Landesparlament erfolgt durch den, ich nenne es jetzt mal Umweg, über die Gebührenordnung, richtig?
Genau, man hat es über die Gebührenordnung geregelt, da sind so Sachen geregelt unter der Ziffer 111, dass eine Beglaubigung bis zu 100 Euro kostet und da hat man eben gesagt, das machen wir unter Nummer 2116, dass man jetzt, wenn man nach der Demonstration, nach einer Blockade geräumt wird, bis zu 50.000 Euro bezahlen muss.
Aber was ist der Sinn und Zweck, das so zu machen? Also warum regelt NRW das dann im Prinzip am Landesparlament vorbei?
Ja, könnte sein, dass man das im Landesparlament nicht so ohne weiteres durchbekommt. Das ist ja eine naheliegende Vermutung.
Wird denn damit dann auch das Versammlungs- und Demonstrationsrecht berührt, also mit dieser neuen Gebührenordnung?
Wie ist da die es gemacht haben, sagen nein. Die sagen, die Polizei darf erst dann im Wege des Zwangs tätig werden, wenn die Versammlung aufgelöst ist, also die Versammlungsfreiheit nicht mehr gilt. Dann gilt das Polizeirecht. Die Demonstranten können sich nach der Auflösung nicht mehr auf die Versammlungsfreiheit berufen. Und deshalb hat das mit der Versammlungsfreiheit gar nichts zu tun. Das sagen die Befürworter. Die Kritiker sagen, Nein, so einfach ist das nicht. Wer damit rechnen muss, dass er hinterher vielleicht einen Gebührenbescheid von der Polizei bekommt, der geht vielleicht gar nicht erst hin. Der nimmt vielleicht gar nicht erst bei einer solchen Blockade teil, wenn er hinterher Geld bezahlen muss. Denn die Blockade selber ist ja erstmal vielfach jedenfalls eine ganz normale, durch die Versammlungsfreiheit geschützte Versammlung.
Jetzt ist ja auch die Rede davon, dass das maximal dann eben 50.000 Euro kosten könnte oder würde. Haben Sie dazu eine Einschätzung? Also wann wäre dieser dann doch sehr hohe Geldbetrag fällig oder was müsste dafür passieren?
Wenn man in die Praxis der anderen Bundesländer guckt, dann gibt es solche Beträge überhaupt nicht. Das ist so eine Abschreckungsnummer, glaube ich, mit den 50.000 Euro. Also wenn man in Baden-Württemberg oder in Hamburg von der Polizei weggetragen wird, dann kostet das 80 bis 100 Euro. Und ich glaube nicht, dass da in Nordrhein-Westfalen wesentlich höherer Aufwand entsteht. Und das ist ja der Punkt, auf den die Gebühren beschränkt sind. Es darf nur der tatsächlich entstehende Aufwand der Polizei geltend gemacht werden.
Jetzt wird ausdrücklich erwähnt in der Gebührenordnung, dass diese Kosten auch Influencerinnen oder Influencer aufgebrummt werden können, die im Netz zu Flashmobs aufrufen. Das passiert ja gelegentlich. Mhm. Gilt das Gleiche dann eigentlich auch für Großveranstaltungen? Also wenn wir mal an die Bundesligaspiele denken zum Beispiel, da sind Polizeieinsätze ja auch regelmäßig vorhanden. Und regelmäßig kommt es zu unschönen Szenen und auch zu großen Einsätzen.
Ja, kommt zu großen Einsätzen. Das Bundesland Bremen hat ja auch eine gesetzliche Regelung dafür eingeführt. Und allein für den Polizeieinsatz eines Spiels hat das Land Bremen dann der DFL über 400.000 Euro in Rechnung gestellt für den Polizeieinsatz. Aber in Nordrhein-Westfalen will man das nicht machen. Da will man also von den Fußballvereinen da kein Geld erheben.
Wie ist denn Ihre Einschätzung als Jurist? Sie haben das ja ganz am Anfang schon gesagt, ne? Also es ist eigentlich ein Schritt durch die Hintertür, die man da geht in NRW. Glauben Sie, das hat Bestand?
Ja, ich glaube, dass das nicht Bestand haben wird. In allen anderen Bundesländern hat man das richtigerweise in den Polizeigesetzen in der besonderen Regelung so festgelegt. Und deshalb bin ich also in großem Zweifel, ob diese Gebührenpflicht durch die Hintertür Bestand haben wird.
Wer müsste jetzt dazu ein Verfahren anstrengen, im Prinzip, um das wieder zu ändern? Oder was müsste man einen juristischen Weg?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Man lässt sich wegtragen und wartet auf die Kostenrechnung und klagt dann dagegen. Ja, das ist das eine, was man machen kann. Und man kann in Nordrhein-Westfalen auch seit ein paar Jahren solche Gebührenordnung direkt gerichtlich überprüfen lassen durch ein Normenkontrollverfahren beim Oberverwaltungsgericht.
NRW hat die Gebührenordnung geändert. So soll zum Beispiel der Protest von KlimaaktivistInnen verhindert werden. Durch die Hintertür, sagt Wilhelm Achelpöhler. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, und ihr habt schon gehört, bei uns in den Nachrichten. Oder guckt doch einfach mal in eure Wetter-App. Köln 30 Grad, Berlin 32 Grad, Hamburg auch so. Also es wird richtig, richtig knackig warm am Wochenende in Deutschland, eben oft auch mit sehr viel Sonne, gerade im Osten. Sommer ist back, ne? Also ab zum Badesee. Und wenn ihr euch fragt, mit was schwimme ich da eigentlich dann die ganze Zeit durch die Gegend? Was sind das für Pflanzen und für Tiere? Nova-Reporter Matthias von Lieben mit einem kleinen Who is Who des Badesees.
Ah, wie ich das liebe, dieses Gefühl beim Sprung in den Badesee. Ein Gefühl der Freiheit, gerade jetzt wieder. Es ist heiß und der See verspricht einfach Abkühlung. Also einmal komplett untertauchen, losschwimmen und genießen. Aber Moment mal, oh Gott, was war das denn? Irgendwas hat mich da doch gerade berührt.
Ja, was Sie wirklich merken werden, wenn Sie ins Wasser gehen, sind dann oft Wasserpflanzen.
Das ist Jan Köhler, Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, kurz IGB.
Seitdem jetzt die Wasserqualität eigentlich besser ist, kommt eben doch mehr Licht ins Wasser und damit wachsen auch wieder mehr Wasserpflanzen. Ja, weiß ich, Hornkraut, Wasserpest, was auch immer im Wasser. Und die wachsen ja auch bis zur Oberfläche hoch und stören dann durchaus auch beim Schwimmen oder beim Bootfahren.
Die Wasserpflanzen wachsen mit langen Stängeln oder Schlingen nach oben Richtung Sonne. Das brauchen sie für ihre Photosynthese. Für den See sind sie gut, weil sie anderen Lebewesen als Nahrung dienen und das Wasser reinigen. Andere wiederum schwimmen wie wir im Wasser und können uns sehr nahe kommen, was zu leichten Hautreizungen führen kann. Und Schlingpflanzen wie die Wasserpest könnten sich sogar um unsere Beine legen oder wickeln. eine beängstigende Vorstellung.
Also, dass nur irgendjemand da von den Schlingpflanzen runtergezogen wird, das ist sicherlich ein Ammenmärchen, aber zumindest könnten vielleicht Leute in Panik geraten, wenn sie da irgendwie ein bisschen drin hängen bleiben. Das ist vielleicht dann die Gefahr.
Was wahrscheinlich viele von euch auch aus dem Badesee kennen, diese glabrigen, grün-bräunlich-farbigen Schlieren, die unsere Nähe suchen und die wir einfach wegschleudern können. Das sind Fadenalgen, die durch ihren Sauerstoffgehalt und ihre Gasbläschen an die Wasseroberfläche treiben. Riecht das Wasser muffig oder sogar fischig, sind wahrscheinlich Kiesalgen am Start. Beides aber ungefährlich für uns. Etwas gravierender wäre es, wenn uns Zerkarien befallen.
Winzige Larven von den sogenannten Saugwürmern,
sagt Carsten Köhler, Leiter des baden-württembergischen Kompetenzzentrums Tropenmedizin. Diese Parasiten werden über Wirte wie Vögel, oft zum Beispiel Enten und Schlammschnecken weitergegeben. Und in Seen, eher in Süddeutschland, können sie auch uns befallen und eine sogenannte Badedermatitis verursachen. Bekommen wir das mit?
Nein, das Eindringen merken wir nicht. Die sind ganz geschickt, die haben so kleine Enzyme in ihrem Kopf und dadurch wird die Haut ein bisschen durchlässig, poröser und dann gehen die rein. Am Anfang merkt man nichts. Es kann sein, dass nach einer gewissen Zeit es ein bisschen anfängt zu jucken.
Deswegen sollten wir Seen oder Tümpel, an denen viele Enten sind, eher meiden. Und auch solche, in denen grün-bläuliche Schlieren schimmern. Denn da könnten Cyanobakterien drin sein, also Blaualgen. Sie sind ein schlechtes Zeichen für die Wasserqualität, bilden Gifte und wenn sie unsere Haut berühren oder wir Wasser verschlucken, zu Hautreizungen oder Durchfall führen. Autsch, jetzt bin ich irgendwo reingetreten. Vielleicht ein spitzer Stein?
Bei uns haben wir in vielen Gewässern natürlich Muscheln, die dann eben doch unter Umständen scharfkantige Schalen haben können.
Das ist wieder der andere Köhler, und zwar Gewässerökologe Jan.
Insbesondere haben wir jetzt in den letzten Jahren in vielen Badegewässern diese sogenannten Zebramuscheln bekommen. Die sind also sehr klein, so vielleicht 2 Zentimeter lang nur. Aber dafür sind die oft flächendeckend.
Die Zebramuschel stammt ursprünglich aus der Ukraine, ist eine invasive Art. Und an ihrer Schale können wir uns eben durchaus schneiden. Vielleicht müssen wir das aber in Kauf nehmen, denn sie verbessert zugleich die Wasserqualität, indem sie das Wasser von Nährstoffen reinigt. Und was ist mit Fischen?
Wir haben natürlich in den Flachwasserbereichen hauptsächlich Jungfische dann. Die wird man als Badender wahrscheinlich zuerst sehen. Das sind dann oftmals irgendwelche Weißfische, also weiß ich, Plötzen, Rotfedern oder so einerseits. Und der nimmt auch ganz viel Flussbarsche oft als Jungfisch.
Beißen tun die aber alle nicht. Auch keine Angst müssen wir vor Insekten haben, die meistens ja eh schon tot auf der Wasseroberfläche treiben. Immerhin, ganze 6% aller Insektenarten verbringen aber mindestens einen gewissen Teil ihres Lebens im Wasser. Eintagsfliegen zum Beispiel. Grundsätzlich sollte für uns jedenfalls gelten, wenn ein See so trüb ist, dass wir unsere Füße schon nicht mehr sehen können, obwohl wir nur bis zu den Knien im Wasser sind, lieber draußen bleiben. Und auch wenn zu viele Algen oder Enten rumschwimmen. Normalerweise können wir uns aber bei amtlich zugelassenen Badestellen darauf verlassen, dass ihre Wasserqualität regelmäßig von den zuständigen Gesundheitsämtern untersucht wird. Oh, das war jetzt aber was ganz anderes, was mich da berührt hat.
Genau, das war ich zumindest mit der Stimme und ganz ehrlich, zum Glück habe ich das mit den vielen Enten und Gänsen erst jetzt erfahren. Mein letztes Erlebnis im Sommer, ich glaube das war voriges Jahr, bin ich genau in so einem See baden gegangen. Aber ich habe es überlebt, glücklicherweise. Zum Glück wissen wir jetzt, was da sonst noch so mit uns unterwegs ist, wenn wir im See schwimmen. Matthias von Dieben hat euch mehr darüber erzählt.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.